Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, ja, dass der Saal heute mal wieder schön gefüllt ist. Die Ferien sind scheinbar vorbei und ganz so viele haben dieses Wochenende wohl nicht genutzt, um wegzufahren, obwohl es ja eigentlich ein verlängertes Wochenende ist, wenn man morgen Urlaub hat. So ist das. Und alle wach seid ihr auch. Die Stunde hat euch gut getan. Ich hoffe, mir auch. Ja, ich bin heute Morgen ganz fröhlich, weil ich habe, so wie mir dann später eigentlich erst bewusst wurde, gestern viel Glück gehabt. Der eine oder andere hat mich schon angesprochen. Ich habe so eine kleine Ecke hier im Gesicht. Das war ein Eisenstab, der gestern auf der Baustelle so ganz knapp am Auge vorbeigeratscht ist. Da bin ich Gott sehr dankbar, dass er mich bewahrt hat. Sonst würde ich vielleicht 2 Zentimeter höher heute Morgen nicht hier stehen. Also das ist so eine Sache, ja, das ist etwas. Wir sind mit Gott auf dem Lebensweg und ich sage mal so, mir ist bewusst, dass er mich gestern bewahrt hat. Wie oft bewahrt uns der Herr, ohne dass wir es überhaupt merken. Ja, und heute in meiner Predigt, das ist ja schon angekündigt worden, geht es um den Lebensweg, nicht um diese eine Sekunde gestern, grundsätzlich erstmal um unseren Lebensweg, in dem wir ja mittendrin stecken, unser Lebensweg. Kein Lebensweg ist wirklich wie der eines anderen. Jeder Mensch geht ein Stück weit seinen eigenen Weg. Manche lernen sich als Familie kennen, manche als Freunde. Die Familien, sie bleiben zusammen, ein größeres oder kleineres Stück. Genau, die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus, man trennt sich manchmal als Freund, man lernt neue Freunde kennen. So ist das in unserem Leben. Manchmal verbringen wir aber auch eine sehr lange Strecke zusammen und ja, unser Lebensweg, unser gemeinsamer, endet erst vielleicht mit dem Tod. Unser sichtbarer Lebensweg beginnt mit unserer Geburt, ja, und wie ich sagte, endet unser Lebensweg normalerweise immer mit dem Tod. Viele machen sich dann Gedanken, was mache ich mit meinem Leben? Was ist der Sinn meines Lebens? Hat mein Leben überhaupt einen Sinn? Andere wiederum versuchen, so viel wie möglich in ihr Leben hineinzupacken, weil das Leben könnte ja morgen zu Ende sein. Und dann habe ich nicht alles geschafft, was ich wollte. Unsere Gesellschaft schafft es dabei, uns ständig neue Dinge, neue Bedürfnisse in uns zu wecken. Es werden neue Dinge erfunden und so bleibt immer noch was, was wir noch tun können. Ich frage mich dann manchmal, wann ist eigentlich genug? Auch ich habe das Bedürfnis, immer wieder neue Dinge noch zu tun und ich habe so die letzten Wochen und Monate öfter mal die Frage erhalten, ja, Uwe, du gehst doch jetzt bald in Rente. Da weißt du doch gar nicht mehr, was du danach tun sollst, oder? Du hast ja keine Arbeit mehr, hast nichts mehr zu tun. Ich befürchte allerdings, dass es mir eher so geht wie vielen anderen Menschen. Meine Bedürfnisse sind geweckt und es gibt ja so vieles, was ich immer schon mal machen wollte. Und dann habe ich doch als Rentner endlich Zeit dafür. Und so wie ich mich kenne, packe ich mein Rentnerleben dann schon mal vorsorglich mit ganz vielen tollen Dingen voll, die ich noch mal machen will und verplane jede Zeit doppelt und dreifach. Hört sich dann nicht so richtig nach ruhigem Rentner-Dasein, eher so ein bisschen nach Freizeitstress an. Aber haben die meisten von uns nicht genau dieses gleiche Problem? Gibt es überhaupt jemanden unter uns, der frühzeitig sein Leben geplant hat, sein Leben ja mehr oder weniger nach dem, was er auf seinem Lebensweg alles tun wollte, abgearbeitet hat? So richtig kann das wahrscheinlich niemand sagen, weil man weiß ja nicht, was noch auf einen zukommt. Also für mich, ich glaube, ich habe dieses Leben schon 15 Mal umgeräumt, was ich alles morgen tun wollte und was ich dann doch wieder anders gemacht habe. Ich denke, man kann sein Leben nicht vom ersten bis zum letzten Tag planen. Und dann wäre ja noch die berühmte Frage, wie würdet ihr das sehen? Diese Frage, ist der Weg das Ziel oder leben wir vom Ziel her? Ist der Weg das Ziel oder leben wir vom Ziel her? Was sagt nun Gottes Wort zu dieser Frage? Ihr alle kennt den Bibelvers und damit die Antwort. Und es ist ja heute Morgen auch schon zweimal zitiert worden. Die Antwort gibt Jesus uns im Johanneskapitel 14. Dort sagt er auf die Frage des Jüngers Thomas in Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der wichtige Nachsatz, der doch so oft vergessen wird, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus sagt hier ein Ich-Bin-Wort, das in dieser Form nur so von Johannes in seinen Evangelien überliefert ist. Überhaupt legt Johannes in seinem Evangelium viel Wert auf die Persönlichkeit Jesu. In den anderen Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas liegt der Schwerpunkt oft auf dem Lebensweg, was hat Jesus wann, wie und wo gemacht, wann ist er geboren, Geschlechtsregister und natürlich die Kreuzigung. Aber Johannes legt bei seinen Darstellungen sehr viel Wert auf Jesus als Mensch. Wie denkt er und fühlt er? Und dieses gewaltige Wort, es ist doch zu kurz gegriffen, wenn man es alleine betrachtet. Auch wenn man thematisch sicherlich an diesem Wort eine ganze Woche verbringen könnte. Dieser Satz steht im Zusammenhang einer Glaubensfrage. Einer Glaubensfrage der Jünger gegenüber Jesus. Was deutlich wird, wenn man diesen einen Vers im Zusammenhang der Verse 1 bis 14 liest, wie heute Morgen schon zweimal geschehen. Allerdings muss ich mich auf die deutsche Version beschränken, weil ich weder Farsi noch Englisch so richtig gut kann, nicht ganz ehrlich. Sicherlich ist es auch wichtig, diesen Absatz im Anfang der Abschiedsreden Jesu zu sehen. Also an dem Abend gesprochen wurde, als Jesus das Abendmahl mit seinen Jüngern gehalten hat. Er hat mit ihnen gegessen, getrunken, gefeiert. Und dann später, nachdem sie viel besprochen hatten, sind sie in den Garten Gethsemane zusammengegangen, wo er gebetet hat und dann gefangen genommen wurde. Kurz vorher hatte Judas Iskariot die Gemeinschaft verlassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Jünger verunsichert waren. Wenige Tage zuvor hatten sie beim Einzug in Jerusalem erlebt, dass man ihn zum König krönen wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere der Jünger das schon auch gehofft hatte. Wie wäre unsere Gemütslage? Trauer, Verunsicherung, Enttäuschung, Unverständnis, ja, vielleicht sogar ein bisschen Wut im Bauch? So sitzen sie zusammen und es ist Thomas, der zuerst an Jesus das Wort richtet. So will ich jetzt die Verse 1 bis 14 lesen. Die dürftet ihr jetzt gerne mal einblenden. Ja, danke schön. Ich werde sie so lesen, wie sie gemeint sind. Es ist eine Ansprache der Jünger an Jesus, fast eine kleine Predigt in sich. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg dahin wisst ihr. Spricht Thomas zu Jesus, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir diesen Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Diese Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere Werke tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Dieser Text ist wirklich gewaltig und facettenreich. Der heutige Morgen wird nicht reichen, diesen Text wirklich voll zu bearbeiten und wirklich zu betrachten. Deswegen werde ich mich auf 4 Aussagen beschränken, die man vielleicht nicht jedes Mal betrachtet, wenn man diesen Text liest. Einmal A, der Text fängt an mit: Erschreckt nicht, glaubt. B, Jesus geht voran. C, sehen und glauben. Und D, Jesus ist der Weg. Also zuerst: Erschreckt nicht, glaubt. Das sagt sich so einfach. Jesus kündigt seinen Tod an. Und hätte ich mich gefragt anstelle der Jünger: Was soll das jetzt hier heute Abend? Was passiert bei diesem Abendmahl? Ich habe meine Familie, alles verlassen, um dir, Jesus, nachzufolgen. Wie soll es weitergehen? Von Belohnung, denke ich mal, ist zumindest irdisch jetzt mal nichts zu erwarten. Im Gegenteil, ich muss um mein Leben fürchten. Ich könnte verfolgt und getötet werden. Und in diese Situation hinein, in diese Unsicherheit, spricht Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wow, was für ein Anfang. Wie sieht es mit unserem Glauben aus? Was wärest du, was wäre ich bereit, für meinen Gott und Jesus aufzugeben? Haben wir uns nicht alle mehr oder weniger unsere Wohlfühlzone geschaffen? Haben wir nicht Familie, Freunde, die wir nicht verlassen wollen? Haben wir nicht Haus, Hof, Fahrrad, vielleicht noch ein Motorrad oder sonst was, was wir uns alles angeschafft haben und was wir nicht einfach abgeben wollen? Haben wir nicht eine gute Arbeit, einen Job, der uns ein erträgliches Auskommen und einen guten Lebensstandard sichert? Wollen wir das wirklich alles aufgeben? Wie einfach wird es sein, seinen Glauben zu leugnen, wenn alles in Gefahr ist? Oder meint jemand unter uns, er würde besser dastehen als Jesus, als Petrus, als er großspurig verkündete: Ich werde dich nicht verleugnen, Herr, und dann doch erfahren musste, dass der Hahn zum dritten Mal krähte. Ich bin sicher, wir werden nicht besser dastehen, wenn wir gefragt werden. Und es geht um alles. Viele Christen in der Welt mussten früher und müssen auch heute noch diese Frage wirklich für sich beantworten. Unser Glaube an Gott und Jesus ist unser Pfand. Und lasst mich noch eines sagen: Gott hat uns die Gemeinde geschenkt, damit wir einen Ort haben, an dem wir zusammenstehen können, an dem wir Gemeinschaft haben können. In der Verfolgung wird sich erweisen, ob diese Gemeinde auch Gemeinde Gottes ist. B. Jesus geht voran. Jesus sagt seinen Jüngern, er geht einen Weg, den sie jetzt nicht mitgehen können. Nach 3 Jahren Gemeinschaft verlässt er sie. Wie es seiner Art ist, redet er ohne Schnörkel und sagt den Jüngern, diesen Weg könnt ihr jetzt nicht mitgehen. Aber dann sagt er etwas, das die Jünger so nicht erwartet haben können. Er sagt, ich gehe zum Vater, euch die Wohnung zu bereiten. Eine Wohnung, in der auch ich wohnen werde. Ein Haus bei meinem Vater. Die Frage an dieser Stelle ist natürlich, wie stelle ich mir das vor? Ein Haus bei meinem Vater. Wo und wie und wann wird das sein? Etwa im 1000-jährigen Reich? Und wo ist dieses Haus? Eins ist sicher, das Haus kann nur bei Gott im Himmel sein. Und für die Jünger bereitet Jesus eine Wohnung, damit sie bei ihm sein können. Er geht weg, aber in Wirklichkeit geht er nur voran. Und so heißt es, um die Stätte zu bereiten und dann seine Jünger nachzuholen. Warten Christen nicht in aller Welt genau darauf? Jesus kommt wieder, reitet auf einem weißen Pferd, mit ihm die himmlischen Heerscharen und wir, die wir Christus nachfolgen. Wir werden zu ihm in den Himmel entrückt. Komische Vorstellung? Steht aber genauso in den Evangelien, beziehungsweise das letzte Bildgewaltige steht in der Offenbarung. Dort steht, Jesus kommt wieder mit den himmlischen Heerscharen, reitet auf einem weißen Pferd. Unglaublich, wenn man sich das wirklich vorstellt. Aber ja, so steht es im Gottes Wort. Lasst uns C betrachten, sehen und glauben, dieser vielleicht Widerspruch in sich. Wenn im Zentrum dieser Predigt auch der Weg Jesu steht, so ist doch etwas Wichtiges zu betrachten, was Johannes in seinem Bericht der Situation ab Vers 7 in den Mittelpunkt stellt. Zuerst sind es die Aussagen über unsere Wohnung im Himmel, um die Vorbereitung, die Jesus dafür trifft. Er sagt zu seinen Jüngern, den Weg zu meinem Vater, könnt ihr jetzt nicht mitgehen. Ich aber hole euch nach. Erinnern wir uns, Judas Iskariot ist gegangen. Die Jünger sitzen nach dem Mahl mit Jesus zusammen. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Petrus hatte schon weit vorher gesagt, dass Jesus der Messias ist. Doch ab Vers 7 tritt etwas in den Vordergrund, das ihren Glauben und ihr Vertrauen auf die Probe stellt. Jesus sagt ihnen Folgendes: Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ist das nicht eine Aussage, die auch für uns überraschend ist? Obwohl wir Gottes Wort eigentlich gut kennen sollten? Da sie nicht verstehen, spricht Philippus zu Jesus: Herr, zeige uns den Weg und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus Christus offenbart seinen Jüngern ein Geheimnis, das grundlegend für die Beziehung zu seinem Vater ist. Jesus sagt, zu Gott ist. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, wenn ihr mich anseht, so seht ihr den Vater. Ich könnte euch jetzt nochmal die Verse von Kapitel 14 vorlesen. Ich denke, die Hälfte davon haben wir schon wieder vergessen. So komplex war es. Ich will euch aber stattdessen Johannes 17 vorlesen. Johannes 17, die Verse 18 bis 22. Es ist ein kleiner Teil des Gebetes, das Jesus an diesem Abend auch für seine Jünger spricht. Und es ist mal wieder in dieser Form auch nur im Johannesevangelium überliefert. Es geht wirklich um das Einssein von Vater und Sohn, aber auch das seiner Jünger, so auch von uns. Jesus bittet für seine Jünger und auch für uns. Achtet mal bitte darauf, was hier vom Einssein gesprochen wird. So spricht Jesus ab Vers 18, so wie du, Vater, mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Jesus sendet uns also in die Welt. Ich heilige mich für sie, damit sie auch geheiligt seien in der Wahrheit. Das ist unser Ziel, so sagt das Wort Gottes. Unser Ziel ist Heiligung. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort glauben werden. Das ist die Predigt vom Evangelium. Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir sind Zeugen für Jesus Christus. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wir sollen eins sein, das ist uns als Gemeinde gegeben. Ja, ich konnte es nicht lassen, diese Verse zu zitieren. So wunderbar ist dieses Gebet. Dieses Gebet, das eine Verherrlichung Gottes in dieser Welt ist. Aber zur Erinnerung, die Jünger begehren den Vater im Himmel zu sehen. Jesus sagt ihnen, seht mich an. Dann seht ihr den Vater. Die Bibel bezeugt die Einigkeit von Vater und Sohn oft. Aber glauben die Jünger daran? Glauben wir das? Seien wir ehrlich. Wir glauben an etwas, das wir nicht sehen. Wie gerne würden wir Gott sehen? Wie gerne würde ich Jesus Christus sehen? Ihn in den Arm genommen werden, ihn in den Arm nehmen oder von ihm in den Arm genommen werden? Mit ihm abends zusammensitzen, zu essen und zu trinken? Ja, wie gern würden wir das tun? So wie Jesus damals selbst den Vater im Himmel bezeugt, so bezeugt der Heilige Geist Jesus Christus in uns und damit den Sohn Gottes. Für uns ist es so wie für die Jünger damals auch. Wir leben im Glauben und sehnen uns nach dem Sehen. Wir leben im Glauben und sehnen uns nach dem Sehen. Jedenfalls geht es mir so. Und zum Schluss, Jesus ist der Weg. Da ist er doch noch. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, das ist der zentrale Satz aus Kapitel 14. Von welchem Weg aber redet Jesus hier, wenn er sagt, ich bin der Weg? Ist ja schön, ich bin der Weg. Wozu? Und wo fängt der Weg an? Wo hört der Weg auf? Was passiert auf diesem Weg? Bin ich alleine auf diesem Weg? Ich könnte noch viele Fragen stellen. Die Antwort aller dieser Fragen liegt aber ganz woanders. Warum gehen Menschen diesen Weg? Und warum bietet Jesus Christus uns diesen Weg an? Das ist doch die eigentliche Frage. Wenn er sagt, ich bin der Weg, dann sagt er auch zum Schluss, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also, die zweite Hälfte des Verses 6 offenbart uns eigentlich den wahren Grund unseres Daseins. Unsere Aufgabe ist, den Weg im Himmel zu finden. Wollen wir unsere Zukunft beim Vater im Himmel verbringen? Es ist die einzige Möglichkeit, zum Vater zu kommen. Es ist der Weg, Jesu zu gehen. Warum ist das so? Seit dem Sündenfall werden wir in die Gottesferne geboren. Gott konnte nicht anders, als uns aus dem Paradies zu verbannen. Aber Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt uns Menschen. Deshalb konnte nur ein Opfer unsere Schuld tilgen. Ein Opfer, das selbst völlig ohne Schuld war. Gottes Sohn Jesus Christus. Deshalb kann Paulus in Römer 5, Vers 10 sagen, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Als wir den Sohn noch gar nicht kannten, hatte Gott schon beschlossen, seinen Sohn ans Kreuz zu schicken, damit uns dieser Weg möglich ist. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren. Und ich kann nur sagen, wir Menschen haben nichts zu dieser Versöhnung beigetragen. Es war allein Gottes Wille und allein Gottes Werk. Wir können nur dankbar sein für diese Erlösung und diese Versöhnung. Und wir dürfen das wirklich dankbar annehmen, damit Jesus Christus das nicht umsonst gemacht hat. Er hat es für jeden Menschen gemacht. Aber du musst dieses Geschenk annehmen. Nur Jesus Christus als Sohn Gottes konnte diesen Weg gehen. Und er musste diesen Weg alleine gehen. Deshalb kann er auch hier sagen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Keine gute Tat, kein noch so gutes Leben, nicht noch so viele gute Werke, moralische Werke, können den Weg zum Vater führen. Allein Jesus Christus ist dieser Weg. Wir müssen unseren Lebensweg nicht allein gehen. Wir dürfen diesen Weg mal eben und wunderschön, mal steinig, mal steil, staubig oder doch trocken und eben, wir dürfen diesen Weg mit Jesus gehen. Er will diesen Weg mit uns gehen. Und genau wie bei den Jüngern ist letztlich unser Glaube gefragt. Sind wir bereit, auf Jesus zu sehen und unseren Weg im Glauben zu gehen? Ich schließe meine Predigt mit einem Bekenntnis aus Hebräer 12, den Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.